Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, dass ich heute mit meiner Stimme bei euch ankomme. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach irgendwann winken, denn sonst macht das keinen Sinn. Es ist aber nur ein Husten, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen, wenn ich uns den heutigen Predigttext lese. Heute am 4. Advent sind wir im Philipperbrief, im 4. Kapitel, die Verse 4 und 5. Freut euch im Herrn alle Zeit, nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist uns nahe. Du kommst wieder. Und du bist auch heute Morgen gegenwärtig. Wir wollen dich loben und preisen, dass du uns das heute Morgen zusprichst. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Amen. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich glaube, das ist heute genau das richtige Thema für mich, weil mir ist gerade nicht so zum Jubeln nach einer etwas durchwachten Nacht durch diesen blöden Husten. Und dann ist es gut, wenn einem zugesprochen wird und nicht nur zugesprochen wird, sondern aufgetragen wird, geboten wird, freu dich in Jesus. Du hast so viel Grund, dich an Jesus Christus zu freuen. Jeden Tag, egal wie du heute Morgen hierher kommst, egal wie es dir gerade geht, in Glück und in Leid, freu dich im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, der Herr ist nahe, um was geht's denn hier? Geht es um seine Gegenwart, jetzt und hier und heute? Das ist auch ein wunderbares Thema. Oder geht es um seine Wiederkunft, sodass Jesus schon vor der Tür steht und bald kommt, wiederkommt. Und all dem hier Freude und Leid ein Ende macht, seine Kinder zu sich holt, und wir mit ihm leben werden. Um was geht es hier? Und deshalb lese ich uns einige Verse vorne dran. Im 3. Kapitel schreibt der Paulus, folgt meinem Beispiel, liebe Brüder und Schwestern, und richtet euren Blick auf die, welche ihr Leben auf diese Weise führen. Ihr habt ja uns als Vorbild. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes, aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All zu unterwerfen vermag. Darum steht fest im Herrn, meine Geliebten, freut euch im Herrn alle Zeit, nochmals sage ich, freut euch. Hier geht es erstmal um die Wiederkunft. Jesus kommt wirklich wieder. Wie viel Spott ist zu dem Thema auch immer wieder zu hören? Denn es ist ja schon bald 2000 Jahre her, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder. Und er ist doch noch nicht gekommen. Wenn man in die Bibel schaut, über dieses zweite Kommen ist relativ wenig die Rede. Habt ihr euch auch schon gefragt, wie das sein wird? Gibt ja heute hochaktuelle Bücher drüber, wo uns das alles beschrieben wird. Aber die Bibel schweigt weitestgehend darüber, wie das genau geschieht. Aber die Bibel bereitet uns immer wieder vor, nach dem Motto, kauft die Zeit bis dahin aus. Nutzt diese Zeit, bis Jesus wiederkommt. Lasst diese Zeit nicht einfach verstreichen und dann wäre es zu spät. Und als ich auf diesen Punkt kam, habe ich gedacht, man müsste eigentlich einen ganzen Tag zu diesem Thema machen. Wunderbares Thema. Jesus kommt bald wieder. Seid bereit. Seid bereit. Und Jesus sagt selbst, er ist auch ein bisschen gespannt, wie denn das sein wird, wenn er wiederkommt. Erlaubt mir diese doch ein bisschen flapsige Redeweise. Mir ist neu bewusst geworden, was es heißt, wenn Jesus in Lukas 18, Vers 8 sagen wird, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben finden hier auf der Erde? Wird er noch Menschen antreffen, die ihr Leben in ganzem Vertrauen zu ihm leben und auf ihn warten? Wird er diese Menschen finden, wenn er jetzt, heute Morgen, hier zur Tür reinkommt? Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch bin und genau in der Erwartung auf Jesus schauen möchte. Wird er Glauben finden? Womit soll unsere Zeit gefüllt sein? Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Eure Freundlichkeit lasst allen Menschen kund werden. Unsere Zeit soll gefüllt sein mit Freude, mit Freundlichkeit und mit einem Schauen auf den wiederkommenden Herrn. Ist doch eine wunderbare Beschäftigung, bis er wiederkommt. Deshalb habe ich diese Predigt überschrieben. Freude und Freundlichkeit prägen unser Leben, bis Jesus wiederkommt. Freude und Freundlichkeit prägen unser Leben, bis Jesus wiederkommt. Ein erster Punkt, Freude in Christus. Freude in Christus. Wenn man das Leben von Paulus anschaut, gerade so das, was er im 2. Korintherbrief, mehr auch am Ende des Briefes schreibt, dann könnte man fast sagen, da war nicht viel Grund zum Lachen. Da war nicht viel Grund zum Lachen. So ein schweres Leben, aber da immer wieder bei Paulus so viel Grund zur Freude. Ganz besonders auch hier in unserem Philipperbrief. Ich glaube, dass das hier, und das möchte ich vorweg schicken, auch so betont ist. Freut euch, und abermals sag ich, freut euch. Es geht nicht darum, jeden Tag mit dem lachenden Gesicht rumzulaufen und voller Glücksgefühle sein. Das ist auch schön, wenn es so Zeiten gibt. Aber es gibt immer wieder Phasen im Leben, da ist die Freude Jesus. Das Einzige manchmal sogar, was bleibt. Das ist in Freude so, in guten Zeiten, das ist aber auch in schweren Zeiten so. Und diese Freude an Christus, die ist immer da. Und das Schöne ist, die ist immer möglich. Aber manchmal muss man wirklich mit der Nase draufgestoßen werden. Deshalb hier zweimal freut euch. Also ich muss mir das immer wieder über mein Leben schreiben. Man vergisst so leicht, wie wunderbar Jesus ist. Was er Großes getan hat. Und was er aber auch jeden Tag wieder vorhat mit meinem Leben. Freut euch und abermals sage ich, freut euch. Wenn ich dieses Gebot der Freude wirklich praktiziere, ich meine, das ist eines der schönsten Gebote, die wir von Gott haben. Wenn ich dieses Gebot, mich zu freuen an ihm, praktiziere, dann wird mir das helfen, mich richtig zu verhalten. Dann wird mir das helfen, mein Herz wirklich auf Gott auszurichten. Dann wird es mir helfen, ein ungeteiltes Herz zu haben, das genau das kann, was uns auch aufgetragen ist, nämlich Gott zu lieben. Wie soll ich, kleiner Mensch, Gott lieben? Aber in der Freude an ihm und in ihm, da bricht auch diese Liebe zu ihm durch. Was ist für den Paulus hier im Philipperbrief Grund zur Freude? Auch ein langes Thema, denn er schreibt in diesem Brief immer wieder von Freude. Da heißt es, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn. Ich glaube, das ist zum einen so eine ganz kindliche, unbelastete Freude an Jesus. So wie sich ein Kind an seinem Vater freut. Eine ganz normale Freude. Weil Jesus einfach immer wieder zum Staunen ist und man sich an ihm nur freuen kann. Es ist aber auch, gerade weil hier steht, freut euch in Christus, eine übernatürliche Freude in dem Sinn, ich freue mich riesig, dass ich ein Leben in Christus führen kann. Ich freue mich, dass ich ein Leben mit ihm verbunden führen kann. Ich freue mich darüber, dass ich in ihm eine neue Schöpfung bin. Das hat Jesus gemacht. In Kapitel 1, da nennt er einen anderen Grund zur Freude. Ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt und ich dessen gewiss bin, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, bis zum Tag Christi auch vollendet haben wird. Das ist bei Paulus immer wieder zu spüren. Diese Freude darüber, dass andere Menschen zum Glauben gekommen sind und die Freude, dass Gott mit anderen Menschen zum Ziel kommt. Wenn das meine größte Freude ist, dann relativiert das auch alle Sorgen im Leben. Das ist so heilsam, wenn der Blick von mir weggeht auf das, was Gott gerade auch im Leben von anderen Menschen tut. Und wenn ich euch so anschaue, ich freue mich, dass ihr heute Morgen so hier sitzt. Denn jeder von uns, die wir heute Morgen hier sind, hat auch eine Geschichte mit Gott. Ich möchte gerne immer wieder Anteil nehmen, was Gott heute noch tut im Leben von einzelnen Menschen. Und das ist immer wieder ein Grund zur Freude. Philipper 2, Vers 2. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Einigkeit, gerade in christlichen Gemeinden, ist so ein Anlass zur Freude, denn sie ist so selten. Es ist so wohltuend, dass sich der eine nicht hier vorne ganz rechts außen sitzt, da sitzt niemand, deshalb nehme ich den Platz, dass sich keiner hier ganz rechts außen setzt, weil er den da hinten nicht leiden kann. Es ist so wohltuend, dass wir nicht in Streit und Zank und Uneins miteinander leben. Und das ist ja manchmal schon in so kleinen Gruppen der Fall. Wie viel mehr noch, wenn es mehr Christen sind? Freude über Einigkeit. 1 Vers 18. Da geht es darum, dass manche Christus verkündigen aus sehr unlauteren Motiven, um selbst davon zu profitieren. Und da schreibt Paulus, Doch was soll's? Es geht doch einzig darum, dass so oder so aus echten oder unechten Motiven Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Und der Paulus sitzt gleichzeitig im Gefängnis. Was geht ihm um Ausbreitung vom Evangelium? Die frohe Botschaft muss überall hinkommen. Und auch wenn die, die diese Botschaft weitergeben, längst nicht alle so geheiligt vor Gott ihr Leben führen, wie der Paulus es gerne hätte, Hauptsache das Evangelium kommt hin. Und der Paulus sitzt mitten im Gefängnis und kann selber gar nicht mehr so verkündigen und freut sich, dass es die anderen können. In Kapitel 1 heißt es, und ich werde mich auch in Zukunft freuen, denn ich weiß, dies alles wird zu meiner Rettung führen, da ihr für mich bittet und der Geist Jesu Christi mir beisteht. Sie beten für ihn und er freut sich, das wird zu seiner Rettung dienen. Was heißt hier aber Rettung? Ich hätte mir vorgestellt, wenn ich schon im Gefängnis sitze, dass die Gefängnistüren aufgehen und ich wieder frei Jesus dienen kann. So wie wir den Paulus immer wieder erlebt haben. Wenn man den Philipperbrief nimmt, noch den zweiten Timotheusbrief daneben legt, das sind so wie die Testamente von Paulus am Ende seines Lebens. Dann heißt Rettung vor allem, dass Jesus mit ihm ans Ziel kommt. Sei es, dass Jesus wiederkommt und dem Paulus entgegentritt, sei es, dass er jetzt zu Jesus genommen wird. Rettung in all diesen Dingen, in all diesen Schwierigkeiten, Gefängnis und so weiter, das ist vor allem Jesus kommt mit mir ans Ziel. Ich muss sagen, das ist für mich in meinem Leben ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ob es läuft oder ob es nicht läuft im Leben. Ich freue mich sehr darüber, dass dieser Gott wirklich treu ist, dass dieser Gott so voll Barmherzigkeit ist, das haben wir eben auch gesungen, dass dieser Gott aber auch so allmächtig ist, dass er auch mit mir einmal an das Ziel kommen wird. Und dass er dieses Ziel kennt und dass er, egal ob ich gerade ein Hoch habe oder ein Tief, ganz genau weiß, wo er hin möchte. Das ist eine Freude, die wir auch von Paulus lernen können. Was mir in der Woche auch wichtig geworden ist, in der Vorbereitung auch dieser Predigt, das ist das, was in Psalm 119 steht, ein langer Psalm, 119, Vers 162. Ich glaube, der eine oder andere weiß schon, was da steht. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der reiche Beute macht. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der reiche Beute macht. Ich weiß nicht, wie das damals beim Paulus funktioniert hat, als er im Gefängnis war. Ob er da mehr auf sein Gedächtnis hinaus musste oder ob er eine Bibel dabei hatte. Aber ich stelle mir den Paulus, als er in schwersten Zeiten diesen Freudenbrief schreibt, genauso vor. Er hat hier im Wort Gottes immer wieder reiche Beute gemacht. Könnt ihr euch aber einen vorstellen, der das Wort Gottes besser kennt als der Paulus? Der kannte das in- und auswendig. Und der hat es in seinem Leben durchbuchstabiert. Und trotzdem habe ich bei ihm den Eindruck, er macht immer wieder reiche Beute. Das wünsche ich euch, jedem Einzelnen, das wünsche ich mir selbst. Und wenn wir das Wort Gottes noch so gut kennen, immer wieder reiche Beute, das führt zur Freude, denn wir erkennen mehr und mehr von Gott. Ein zweiter Punkt, das ist hier die Freundlichkeit. Freut euch in dem Herrn alle Wege und sagt, Und abermals sage ich, freut euch, eure Freundlichkeit oder eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Freundlichkeit, Güte, Milde, was so in den Bibelübersetzungen vorkommt. Nehmen wir einfach die Freundlichkeit. So wie man anderen Menschen begegnet. Hier steckt im Text eine ganz, ganz einfache Formel. Freude im Herrn, daraus folgt Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen. Freude im Herrn, daraus folgt Freundlichkeit anderen gegenüber. Wenn man wirklich von Gott geprägt ist und sich wirklich an ihm freut, wird man anderen Menschen anders begegnen als vorher. Wenn Gott kommt zu einem Menschen, dann werden Sünden abgelegt, dann geschieht Reinigung, aber dann ändert sich auch ganz konkret das Leben. Einige Beispiele. Wahrscheinlich kennen alle von uns die 10 Gebote. 2. Mose, Kapitel 20, 10 Gebote. Und bevor Gott den Israeliten diese 10 Gebote gibt, ein Kapitel vorne dran, 2. Mose, Kapitel 19, da wird verlangt, ihr müsst euch heiligen. Mose stieg vom Berg hinab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Ja, es braucht, bevor ich diesem Gott begegnen kann und bevor es zu so etwas Wichtigem kommt, wie hier, dass Gott ihnen die 10 Gebote gibt, Heiligung und Reinigung. Was ist nötig, wenn die Israeliten in den Tempel gegangen sind oder zur Stiftshütte gegangen sind? Genau dasselbe. Bevor sie Gott begegnen können, Heiligung und Reinigung. Und als Jesus auf diese Erde kommt, da heißt es ganz genauso. Johannes der Täufer, seine Botschaft, kehrt um, ändert euer Leben, denn das Himmelreich ist nahe. Da steht Gott vor der Tür, dann könnt ihr doch nicht so bleiben, wie ihr seid. Wenn Gott zu einem Menschen kommt, dann verändert das alles. Ich habe hier einen Satz stehen. Ich glaube, über den muss ich noch lange nachdenken in meinem Leben. Gemeinschaft mit Gott prägt. Fehlende Gemeinschaft mit Gott ebenso. Gemeinschaft mit Gott prägt uns. Wenn uns das so wunderbar in die Freude an Gott führt, das prägt das Leben total. Aber wenn ich diese Gemeinschaft mit ihm nicht habe, egal was dazwischen steht, dann wird das mein Leben auch prägen, nur negativ. Das kann manchmal die Gewohnheit sein, sprich mein Gebet, mein Bibellesen, meine Begegnung mit Gott ist so zur Gewohnheit geworden, dass es gar nicht mehr Begegnung ist, sondern abgehakt wird. Oder vielleicht ist es so eingeschlafen und findet nur noch gelegentlich statt. Und vielleicht findet es gar nicht mehr statt, auch nach Jahrzehnten Christsein. Das wird ganz wesentlich prägen. Vielleicht ist es Sünde, die der Gemeinschaft mit Gott entgegensteht. In Offenbarung 3, Vers 20, auch das ein ganz bekannter Vers, heißt es, da spricht Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Da steht Jesus vor der Tür und man muss diese Stimme noch hören. Erinnert ihr euch an Elia? Bei dem war es mal ein ganz feines Säuseln. Nicht der Sturm, nicht das Laute. Gott drängt sich nicht auf. Aber diese feine Stimme Gottes hören, wenn er mal wieder anklopft, leise anklopft. Und ich soll ihm dann die Tür öffnen, wunderbares Bild. Und er kommt herein in mein Leben und wir haben Gemeinschaft miteinander. Hier die Tischgemeinschaft erwähnt. Ist Gott heute schon an deine Tür, an meine Tür gekommen und hat ganz sanft angeklopft. Und ich habe es gemerkt und habe die Tür aufgemacht und wir hatten Gemeinschaft miteinander. Das klingt doch so selbstverständlich und normal. Meine Lieben, es gibt immer wieder ein Kommen Gottes in unser Leben. Mindestens täglich sollte es das geben. Mindestens einmal täglich. Eigentlich doch viel häufiger. Da ist dieser wunderbare Gott, der sich ausgerechnet um jeden einzelnen von uns, die wir heute hier sind, kümmert und sorgt und müht und mit uns Gemeinschaft haben will. Machen wir ihm doch wirklich immer wieder diese Tür auf und haben Gemeinschaft mit ihm. Freundlichkeit. In Epheser 4 nimmt Paulus ein anderes Bild. Epheser 4, Vers 22 heißt es, ihr sollt ablegen, was euer früheres Leben geprägt hat, den alten Menschen, der zugrunde geht. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Oder im Römerbrief, zieht den Herrn Jesus Christus an. Für unser Thema Freundlichkeit könnte man sagen, zieht die Unfreundlichkeit aus und wie ihr gegen Menschen seid und wie ihr Menschen eigentlich ablehnt und wie euch Menschen aufregen und so weiter. Zieht das aus und dann zieht die Freundlichkeit wie ein Kleid darüber. Geht es so einfach? Ich glaube schon mit unserer Formel, die wir eben hatten. Es fängt an mit der Freude an Gott. Wenn ich diese Freude an Gott habe, dann kann ich tatsächlich das ablegen, was so negativ ist. Und das wollen wir doch loswerden, oder? Wer möchte denn unfreundlich und so weiter sein? Wer möchte man normalerweise nicht? Außer wir haben uns hier in diese Sünde schon so vertieft, dass es uns gefällt. Aber schön ist, dass Gott einen da wieder herausholen kann. Freut euch an Gott und ihr werdet das Alte ablegen können und das Neue anziehen. Jesaja schreibt in Kapitel 61, wie werde ich mich freuen am Herrn? Meine Seele jauchze über meinen Gott, denn mit Gewändern des Heils hat er mich begleitet. In den Mantel der Gerechtigkeit hüllt er mich, wie der Bräutigam nach Priesterart den Kopfschmuck trägt und wie die Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Jesus hat alles schön gemacht. Wenn wir ihn anziehen, das, was er für uns heute, hier und jetzt in unserem Leben bereit hat, das wird sein wie der Kopfschmuck eines Priesters, ganz prächtig, oder wie der Schmuck einer Braut für einen Bräutigam. Was für ein wunderbares Bild. Was möchte Jesus an uns machen? An uns verändern? Ein letzter kurzer Punkt. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Das ist auch, dass er jetzt gegenwärtig ist. In dieser Stunde, aber auch dann, wenn wir hier rausgehen, wenn morgen der Alltag wieder, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, tobt. Der Herr ist gegenwärtig. Als Jesus das erste Mal hier auf die Erde kam, wir stehen ja direkt vor Weihnachten diese Woche, da hat er gesagt, Das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich ist schon mitten unter euch. Es ist da. Es beginnt damals mit Weihnachten und Ostern. Es hat begonnen und wir sind mittendrin. Das geht nur, weil Jesus gegenwärtig ist. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück als Waisen, sondern ich schicke euch den Beistand, den Tröster, den Heiligen Geist. Und so werde ich immer bei euch sein. Der Herr ist wirklich nahe. Ich möchte gerne diese Zeit nutzen. Zur Heiligung im Leben von Menschen. Seinen Auftrag ausführen. Sein Wort, sein Evangelium weitersagen. Ich möchte diese Zeit ganz, ganz stark aber auch nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe oder wie viele Jahre es sind, bis Jesus wiederkommt. Ich möchte diese Zeit ganz, ganz stark zur Freude nutzen. Dass Gottes Freude mich prägt, dass Gottes Freude jeden Einzelnen von uns jeden Tag aufs Neue prägt. Ich möchte schließen mit nochmal Philipperbrief. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes, aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All unterwerfen kann. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr nach Möglichkeit aufsteht, dass wir vor Gott treten und ihm einfach antworten auf das, was er uns in seinem Wort immer wieder Wunderbares sagt.